einiger Zeit hatte ich irgendwo, liebe Geschwister, wie üblich einen Verkündigungsdienst. Vor der Versammlung kam der leitende Bruder zu mir und meinte: Du, man hat mir gesagt, ich soll dich doch einmal fragen, ob du überhaupt die Geistestaufe hättest. Am liebsten hätte ich darauf geantwortet: Der Frager, der sich für so etwas interessiert, der sollte mich vielleicht am besten selber einmal fragen. Wenn man sich mit Fragen hinter jemand versteckt, dann habe ich nicht ganz so viel Respekt davor. Ich denke, wenn ich eine Frage habe, dann frage ich die betreffende Person dann persönlich. Schon länger ist es her. Da hatte man mich eingeladen und bevor ich den ersten Dienst dort in der Gemeinde tat, hat man warnend den Finger gehoben und hat gesagt: Aber Bruder Wegner, du redest doch nicht in neuen Zungen, denn dann darfst du bei uns nicht sprechen. Die einen haben als Voraussetzung dafür, dass ich dienen soll, die Geistestaufe verlangt. Und die anderen haben als Voraussetzung dafür, dass ich bei ihnen dienen soll, verlangt, dass ich ja nicht in neuen Zungen reden sollte. Wisst ihr, bei solchen gegensätzlichen Fragen, da bin ich doch recht dankbar, dass wir die Bibel, das Wort Gottes haben. Wie heißt es so schön? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Nun hatten wir ja beim Verlesen des Losungswortes gehört, dass heute der 5. Sonntag nach dem Hinweis auf die Trinität sei, also das Pfingstfest. Und ich denke, da darf man schon noch über den Heiligen Geist reden. Es gibt ja Leute, die reden immer über den Heiligen Geist. Wenn man denen zuhört, könnte man meinen, die hätten ihn für sich gepachtet. Es gibt wieder Leute, die meiden eine Verkündigung über den Heiligen Geist. Also es ist doppelt wichtig, dass wir in die Bibel hineinschauen. Und wenn ich all die Personen, die Gott erwählt hat, zur Prophetie, zur Verkündigung, zur Belehrung, zur Seelsorge betrachte, dann muss ich gestehen, dann ist mir das, was Jesus sagt in dieser Sache, doch noch am allerwichtigsten. Und im Evangelium Johannes, und zwar Kapitel 16, da wird von Vers 12 bis 15 eine wunderbare Aussage berichtet über das, was Jesus über die Aufgabe, über die Wirksamkeit des Heiligen Geistes gesagt hat. Da heißt es: Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht fassen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Ach, ist doch das interessant, wie der Herr Jesus die Tätigkeit, die Aufgabe, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes beschreibt. Und wir hören aus diesen Aussagen und Darlegungen doch ganz genau heraus, um in alle Wahrheiten hineingeleitet zu werden, brauchen wir den Heiligen Geist. Er ist es, der uns hineinleitet in diese Wahrheiten. Deshalb auch der Apostel Paulus, als er nach Ephesus kam und festgestellt hat, da ist ja eine Gemeinde, eine Jüngerschar. Das sind ja Menschen, die kommen im Namen Jesu zusammen. Die beten zum Herrn Jesus. Die freuen sich. Sie bekennen sich zum Herrn Jesus. Da hat er sich von Herzen gefreut. Aber er spürte und merkte, Bei diesen Leuten fehlt aber irgendetwas. Man hat genau gewusst, was da fehlt. Sie hatten Jesus angenommen, hatten Frieden und Freude, aber jetzt war es nötig, dass sie noch tiefer, gründlicher in die Heilswahrheiten hineingeleitet werden sollten. Und dazu ist der Heilige Geist gegeben, nicht einen menschlichen Führer. Er, sagt Jesus, wird euch in alle Wahrheiten hineinleiten. Und damit die Epheser in alle Wahrheiten hineingeleitet würden, hat er nicht gesagt, gut, dass ich jetzt gekommen bin, ich, der Apostel Paulus, ich hatte sogar eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus und ich werde euch jetzt in alle Wahrheiten hineinleiten. So hat er nicht gesagt. Er hat genau gewusst, was in dieser Gemeinde nötig war, damit sie auch wirklich in göttlicher Weise in diese Wahrheiten hineingeleitet würde. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet? Scheint's gibt's das, dass man gläubig werden kann und doch nicht den Heiligen Geist empfangen hat. Sicher. Wenn ein Mensch gläubig wird, das ist das Werk eines Heiligen Geistes, da hat er mitgearbeitet, mitgewirkt. Aber man kann gläubig sein und wenn auf den Heiligen Geist nicht hingewiesen wird, dass er leiten und führen soll, und wenn man dem Heiligen Geist keinen Platz und keinen Raum gibt in der Gemeinschaft, dann mag man menschliche, irdische Führer haben, vielleicht sogar mit theologischem Titel und Kittel, aber man wird dann doch nicht so in die Wahrheiten hineingeleitet, wie wenn der Heilige Geist diese Aufgabe übernehmen kann. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Wir wollen doch dem Heiligen Geist Raum geben, nicht Eifergeister. Wir wollen nicht menschliche Emotionen schüren, sondern der Heilige Geist, der vom Himmel her niedergekommen ist, was auch die Engel gelüstet zu schauen, dem wollen wir Platz geben in unserem Leben und auch in unserer Versammlung heute Nachmittag. Paulus hat also ganz genau gemerkt, da fehlt etwas. Da fehlt die richtige Anleitung. Da war ein guter Beginn, aber da ist keine richtige Fortführung. Und deshalb hat er gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und diese frommen, gläubig gewordenen Leute, die waren ehrlich? Das ist ja auch schön. Sie sagten, nein, das haben wir noch gar nicht gehört. Da betete er mit ihnen. Manch eine Praktik unter den Menschen muss ich leider anzweifeln, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber was die Bibel berichtet, da wage ich keine Zweifel anmelden. Er betete mit ihnen. Und sie empfingen den Heiligen Geist. Wenn's echt zugeht, wenn's schön zugeht, das ist doch etwas Wunderbares. Noch einmal, dann schauen die Engel Gottes mit Freuden hinein. Vielleicht werden auch wir ja heute Nachmittag vom Himmel her beobachtet. Vielleicht schauen die Engel Gottes auch heute Nachmittag in unsere Mitte und beobachten, wie viel Raum hat der Heilige Geist. Aber da muss ich noch etwas hinzufügen, bevor ich dann ganz konkret werde heute Nachmittag und erkläre, was der Heilige Geist, wenn er in ein Leben hineinkommen kann, mitbringt und was er da tun möchte. Der Apostel Paulus, der hat um die Bedeutung, um die wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes gewusst. Der hat genau gewusst, dass die Gemeinde, dass der Leib Jesu Christi nicht vollendet werden, nicht fertig gemacht werden kann ohne den Heiligen Geist. Deshalb erklärt er uns das so schön, auch im Galaterbrief. Und dort bringt er die Wirksamkeit des Heiligen Geistes mit dem Kreuz von Golgatha zusammen. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Nicht ein Missionswerk, nicht eine Religionsrichtung, nicht den Namen einer Konfession. Christus muss in den Vordergrund und in den Mittelpunkt gestellt werden. Christus, sagt er, aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Ja, das Gesetz, das heilige Gesetz, hat einen Fluch ausgesprochen. Über jeden Menschen, der gesündigt hat, ist ein Fluch ausgesprochen vom Gesetz. Und Christus hat uns erlöst von diesem Fluch, das Gesetz ausgesprochen hat. Also, ich nehme nicht gern eine Lehre über den Heiligen Geist an, wenn nicht das Kreuz von Golgatha im Mittelpunkt steht. Und Paulus erklärt, er hat den Fluch auf sich genommen, als er ein Fluch wurde. Denn Gott nahm unsere Sünde und legte sie auf ihn. Denn es steht geschrieben, verflucht ist derjenige, der am Holz hängt. Und dort erklärt er, und das bitte ich doch zu beachten heute Nachmittag, warum Christus den Fluch weggenommen hat, damit wir ohne Fluch seien. Ja, natürlich. Gott will nicht, dass wir unter dem Fluch leiden. Aber dort steht auch, damit der Segen Abrahams auf die Heiden käme. Ja, was ist das jetzt schon wieder, der Segen Abrahams? Den hatte Gott dem Abraham versprochen. Und dieser Segen, der ist aber nicht nur für dich. Und er soll auch mit deinem Tod nicht zu Ende gehen. Denn deine Nachkommen, die sollen von diesem Segen auch noch was abbekommen. Und über deine Nachkommen, besonders über den einen, hat auch wieder der Apostel Paulus erkannt, soll ein Segen zu allen Völkern kommen. Also was möchte Gott? Segnen möchte Gott. Ist jemand hier heute Nachmittag, der den Segen, den Gott ihm schenken und geben möchte, ablehnen will? Oder ist vielleicht jemand hier heute Nachmittag, der in seinem Herzen fühlt und empfindet, die Freuden dieser Erde, die sah ich wie Schaum vergehen, sie konnten mir nichts werden, dein Kreuz nur blieb mir stehen, dein Kreuz, wo du den Fluch auf dich genommen hast, damit der Segen, den Gott dem Abraham versprochen hatte, in mein Leben kommen möchte. Ich für meinen Teil, der ich so sehr im Verkündigungsdienst stehe, ich möchte die Segnungen des Heiligen Geistes nicht vermissen. Also, warum hat Christus den Fluch der ganzen Menschheit auf sich genommen, damit der Segen, den Gott dem Abraham versprochen hatte, auch auf die Heiden käme? Wie sieht er aus? Was ist das für ein Segen, der zu den Heiden kommen sollte und wir den verheißenen Geist empfingen? Das ist der Segen. Das, was der Heilige Geist tut und wirkt, das ist der Segen, den Gott gemeint hat, als er dem Abraham dieses große Versprechen gegeben hatte. Den hat er gemeint. Und von dem sagt der Herr Jesus, was seine Aufgabe ist. Er wird es von dem Meinen, wird es nehmen und euch geben. Wie habe ich hier gelesen? Alles, was der Vater hat, das ist mein. Da kann ich wieder die Bibel als Hilfe herbeiholen, um das richtig zu verstehen. Wie kommt der Herr Jesus dazu zu sagen, alles, was mein Vater hat, das ist mein. Der Abraham, der hatte ja den versprochenen und verheißenen Sohn. Aber außer dem von Gott verheißenen Sohn hatte er auch noch leibliche andere Nachkommen. Da war der Ismael und da waren auch noch andere. Und von Abraham heißt es, dass er sein ganzes Erbe dem verheißenen Sohn, dem Isaak, gegeben hat. Tiefe biblische Zusammenhänge. Ich möchte immer, was ich erkläre und sage, mit der Bibel belegen. Und ich für mich will nicht menschliche Beweisführungen annehmen. Die Segnungen, die Gott mir geben möchte, die sollen für mich biblisch erklärt werden. Also alles, was der Abraham hatte, hat er seinem Sohn Isaak gegeben. Und den anderen hat er Geschenke gegeben, da war er auch lieb. Aber für das, was er gearbeitet und für das, was er in seinem Leben erworben hatte, den Inhalt seines Lebens, das hat er alles dem Isaak gegeben. Und so hat Gott auch alles, was er hat, dem Sohne Jesus Christus gegeben. Da gibt es so viele Bibelstellen, die das erklären. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und er hat die Herrlichkeit, die harmonische Gegenwart seines Gottes, die Gemeinschaft mit seinem Vater nicht wie ein Räuber seine Beute festgehalten. Er hat's dahin gegeben und hat Knechtsgestalt angenommen, ist Mensch geworden, verwundbar geworden, sterblich ist der Herr Jesus geworden, damit der Fluch ihn treffen könnte und Gott das Gericht an ihm vollziehen könnte. Darum hat ihm aber Gott einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Also, genauso wie sie den Vater ehren, so sollen sie den Sohn ehren. Und genau wie der Vater Macht hat, Tote aufzuerwecken, hat er dem Sohn gegeben, Tote aufzuerwecken. Und so wie der Vater der ewige Richter ist, so hat er dem Sohn alles Gericht übergeben. Also alles, was mein Vater hat. Bedenkt das doch bitte, Geschwister. Das hat er mir übergeben. Und der Heilige Geist wird von der Fülle Gottes, von der unwahrscheinlichen, für uns Menschen kaum zu begreifenden Fülle Gottes, wird der Heilige Geist nehmen, weil es ja dem Heiland übergeben ist, und euch geben. Und der Heilige Geist, der wird nicht sich selber wichtig machen und selber verherrlichen. Er wird mich verherrlichen. Er wird den Heiland groß machen, wo Jesus die Ehre gegeben wird. Da ist saubere Atmosphäre, wo Menschen die Ehre bekommen, wo der Name einer Konfession die Ehre bekommt, wo ein Komitee die Ehre bekommt. Da geht's nicht ganz sauber zu. Die alten Schweizer, das treffe ich immer noch, heute noch. Kann ich an ihren Truhen, kann ich lesen, gebt Gott allein die Ehre. Und das hat Petrus auch getan, als der Lahme geheilt wurde an der Tempelstüre und die Menge zusammenlief. Da war ein Wunder geschehen, ein großes Wunder. Der Heilige Geist hat gewirkt. Und wo Petrus die Menge der Leute sieht, sagt er, was seht ihr uns an? Als hätten wir diesen Lahmen gehen gemacht. Das sollt ihr wissen, dem seine Gesundheit ist geworden. Im Namen Jesu. Sauber. Was spektakulär zugeht, wo Emotionen geschürt werden und wo es unkontrolliert wird. Ich bin kein Richter über diese Dinge. Aber ich habe gelernt, mich fernzuhalten. Aber weil es krumme Dinge gibt, Entgleisungen gibt, weil es Irrtümer gibt, deshalb werde ich doch den Segen nicht ablehnen, den Gott mir geben möchte. Nein, ich möchte, dass der Heilige Geist Raum gewinnt in meinem Leben. Ich möchte, dass der Heilige Geist das tun kann. O Herr, mit Inbrunst bitten wir, nicht ein irdisch Gut von dir, nichts, womit man eitel prangt, nichts, wonach die Welt verlangt. Ja, was denn? Sieh, wir wollen, Herr, du weißt, wandel nur nach deinem Geist, nichts soll seinem sanften Wehen hemmend mehr im Wege stehen, nimm, o nimm, du allein bleiben, nicht nur so vorübergehen, bleibend unsere Herzen ein. Und wenn ihr dir doch arg seid, das ist ja nicht schön, was der Jesus von uns sagt. Ihr, die ihr doch arg seid, könnt trotzdem euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben? Denen, die ihn darum bitten. Bedeutet der Segen Abrahams dir etwas? Bedeutet der Heilige Geist dir etwas? Erlaubst du dem Heiligen Geist, dass er aus der wunderbaren Fülle Jesu nimmt und dir gibt? In ihm war die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ach ihr Lieben, da fehlen einem geradezu noch die Worte, um das so richtig darlegen zu können. Da möchte ich gerade, wollte ich jetzt singen. Ich kann bloß nicht schön singen. Aber am liebsten wollte ich singen, wie es so schön heißt. Da singe ich dir im höheren Chor viel tausend Halleluja vor. Also, was macht er? Der Heilige Geist nimmt von der Fülle Jesu und legt's und gibt's und verwirklicht in der Gemeinde des Herrn. Aber nun will ich ganz konkret werden. 7 Dinge. Es sind mehr, aber 7 Dinge möchte ich nennen, die der Heilige Geist, wenn wir ihm Raum lassen, wenn wir Verlangen danach haben, wenn wir ihm die Herrschaft einräumen, 7 Dinge will ich nennen. Das Erste, das Wichtigste, das erklärt die Bibel so, das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Nun, was wird als Erstes genannt? Liebe. Oh, das ist etwas. Nicht menschliche Sympathie, nicht Vereinsliebe, nein, nein. Liebe, welche Liebe? Da gibt's ein Lied, das zitiere ich gerne. Erfüll mich, Herr, mit deiner Gottesliebe, mit jener Liebe, die ans Kreuz dich trieb. Die Liebe erträgt alles, sie ist tragfähig, sie erduldet alles, sie ist duldsam. Sie ist nicht nachtragend, sie rechnet das Böse nicht zu, sie ist nicht ungebärdig, ach, die wird nicht wütend, sie ist langmütig, diese tragende Liebe. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Grundwesenszüge Gottes. Das Zweite, das genannt werden soll, Freude. Ach, wie schön. Liebe, Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wie sagt der Apostel Paulus, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Sagte doch einmal im Ruhrgebiet ein Mann, der mir zugehört hatte, als ich über die tragfähige und alles erduldende Liebe sprach. Ja, du hast leicht reden. Wenn du mit meiner Frau verheiratet wärst, dann würdest du auch nicht so reden. Ich frug ihn ja, wer hat gesagt, dass du genau die nehmen sollst? Ja, sagt er, hat man auch nicht gewusst vorher, wie das wird. Aber ich denke, dass die Freude, die der Heilige Geist wirkt, die ist da in jeglicher Situation. Denkt nur an Paulus und Silas, die hatten sogar Schläge bekommen, waren eingesperrt. Was taten sie? Sie lobten Gott mit lauter Stimme. Da war Freude da. Oder Petrus und Johannes, als die Streiche erlitten haben, da freuten sie sich, dass sie gewürdigt waren, um des Herrn willen Streiche zu erleiden. Der Jakobus hatte das auch. Er sagt auch, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Proben hineingeratet. Also da ist schon etwas. Liebe Freude. Vielleicht kann ich noch hinzufügen, dieser so originelle Mann im fernen Osten, der Sathu Sundar Singh, der war mit dem Evangelium bis nach Tibet gekommen und das wollten die gar nicht hören. Die haben den geschnappt und eingesperrt einige Wochen und dann haben sie ihm erklärt, morgen wird ein Holzhaufen aufgeschichtet und du wirst gebunden da drauf gesetzt und der Holzhaufen wird angezündet. Und da fing er an, sich zu freuen und zu singen und zu jubilieren. Und seine Häscher, seine Peiniger, mit Befremden beobachten sie das. Na, gehen sie hin, ja, warum singst du denn? Hast du nicht verstanden? Du sollst sterben morgen. Ja, sagt er, wegen dem singe ich doch. Dann hört dieses Leid, dieses Elend auf Erden auf. Morgen Lob und Dank, da bin ich endlich bei meinem Herrn. Die waren ganz verdutzt, diese Tibetaner da. Ja, Freude wollten wir dir nicht machen. Und haben ihn losgebunden und laufen gelassen. So war er mit dem Leben davon gekommen. Die Freude, die Gott gibt, ist eine ganz andere. Die Freuden dieser Erde, die sah ich wie Schaum vergehen. Sie konnte mir nichts werden, dein Kreuz nur blieb mir stehen. Noch eine Frucht, Liebe, Freude, Friede. Ach, das ist was Schönes. Wisst ihr, warum die Leute so unzufrieden sind? Mit nichts sind sie zufrieden, weil sie keinen Frieden haben mit Gott. Wer Friede hat mit Gott, ach, der kann mit ganz wenigem zufrieden sein. Der kann ganz bescheiden, kann der leben. Aber wo keine Freude ist, ach ihr Lieben, da ist ja auch kein Friede. Und wo keine Liebe ist, da ist auch keine Freude. Das hängt alles ineinander, ist schon richtig, wie die Schwester gesagt hat. Alle zusammen ist die Frucht des Geistes. Aus der Herrlichkeitsfülle, aus dem Reichtum Jesus wird uns so viel angeboten. Wunderbare Segnungen. Der zweite Punkt, den ich nennen möchte, ist ein bisschen heikel, das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Darf ich das einmal ein bisschen anders formulieren? Dienstbefähigung ist das. Geschickt zu allem guten Werk. Ach, wie wichtig ist es, wenn man nicht nur Naturgaben hat, sondern wenn der Heilige Geist Befähigung schenken und geben kann. Und da steht gar noch in der Bibel, in einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes. Der Heilige Geist will alle dienstfähig machen. Aber bitte aufgepasst, es gibt ganz kleine, unscheinbare Dienste, Befähigungen, die man gar nicht beachtet. Wenn da einer Berge versetzt hat, der kommt sogar nicht nur in der Zeitung, der kommt sogar im Rundfunk. Ha, da sind die Sensationsmacher schnell da. Und wenn Kranke geheilt werden, da sind sie auch schnell da. Aber es gibt verborgene Gaben und Befähigungen, das sind die Beter. Wenn aber du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir's vergelten. Öffentlich. So viel über die Gaben. Dritte. Der Heiland hat das auch erklärt, als die Jünger das letzte Mal mit ihm beieinander waren auf dem Ölberg. Und die Wolke da oben schon bereit war. Das war nicht eine irdische Wolke. Das war eine Wolke vom Himmel her. Denn er wird ja auch wieder mit des Himmels Wolken wird er kommen. Mit irdischen Wolken. Die Wolke war schon bereit, er sollte von ihnen genommen werden. Er war fertig auf dieser Erde, er war vollendet. Und da meinen die Jünger, ja, wirst du dann das Reich Israel wieder aufrichten? Nein, nein, hat er gesagt, das läuft nicht so, es kommt kein politisches Reich. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. der Zeugendienst beginnt, das Evangeliumszeitalter beginnt. Aber ihr könnt nicht meine Zeugen sein. In der Verfassung, wie ihr seid, geht das nicht. Hier habe ich auch gelesen, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht fassen. Aber wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch hineinleiten. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und Päpste werden und Bischöfe werden. Mit großem Rang und Klang, mit Titel und Kittel, nein. Und meine Zeugen sein. Und da gibt's auch Widerspruch. Man wird euch widerstehen. Man wird es euch schwer machen. Ihr werdet nicht Anerkennung finden. Ja, es könnte sogar sein, dass man euch einsperrt, dass ihr gegeißelt werdet, um einen Auftrag auszuführen. In dieser bösen, in dieser durchdämonisierten Welt, da braucht ihr die Kraft des Heiligen Geistes. Ganz bescheiden habe ich das erlebt. Ich bin ja Missionar und Evangelist. Ich wollte ohne die Kraft des Heiligen Geistes vom Himmel her meinen Dienst nicht versehen. Da muss man nur menschengefällig sein. Da muss man nur Rücksicht nehmen auf den, auf die. Und da musst du aufpassen, dass der nicht gekränkt und jener nicht verletzt ist. Und das zu übergehen, brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Kurze Illustration. Meine letzten beruflichen Tage, bevor der Herr Jesus mich dann ganzzeitig in seinen Dienst holte, und da war ich in der Fabrik und da waren so etwa so an die 150 Leute. Unsere Fabrik hatte aufgehört und da war ich noch einmal so 4 Wochen da und ich wusste, jetzt beginnt eine neue Ära. Jetzt beginnt die Aufgabe für meinen Gott. Da dachte ich, hier sind so viele Leute in einem sogenannten christlichen Abendland. Aber wenn ich die anschaue, das sind doch christuslose Christen. Herr, wenn du willst, ich bin bereit, denen von dir zu zeugen. Aber ich will nicht aufdringlich sein. Du musst die Gelegenheit schenken. 2 Tage später passiert's. Ich habe die Werkzeugausgabe nebenbei. Kommt ein Mädel, legt ihre Werkzeugmarke hin. Ich bringe ihr die Vorrichtung, die sie wünscht. In dem Moment kommt ein älterer Mann, an den Schläfen schon erkraut, und redet ganz dreckige, unsittliche Dinge an das Mädel da heran. Ach, sag ich, du, hör mal, böse Reden verderben gute Sitten. Warum redest du so etwas an dieses junge Mädel da heran? Du musst das einmal vor Gott verantworten. Einmal stehst du vor Gott und musst Rechenschaft ablegen. Der dreht sich rum, ruft in die Halle rein. Hört mal, kommt mal alle daher. Da ist ein komischer Kauz da drin im Käfig. Nun, das war tatsächlich so ein Stahlgitter, das hat wie ein Käfig ausgesehen. Schaut euch den einmal an, in dem Käfig da drin. Der glaubt an den Pfaffenschwindel vom lieben Gott. In der Fabrik, wisst ihr, wenn man da Sensationen wittert, da laufen die alle zusammen, die kamen dann, ich weiß nicht, waren es 80, 90 oder 100, alle waren es nicht, denn die Halle war ja größer, mehrere Räume. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Ganz ehrlich gesagt, ich habe gedacht, Kerl, dir würde ich doch am liebsten eine kleben, jetzt will der mich so blamieren. Aber wie war das? Dem Heiligen Geiste, der gnädig dich straft. Ja, da war er da, der Heilige Geist. Was willst du dem Mann eine kleben? Hast du nicht vorgestern gebetet, mich gebetet? Bitte, ich soll dir eine Gelegenheit geben, Zeugnis abzulegen. Und jetzt mache ich das, jetzt willst du dem Mann, den ich benütze, eine kleben. Sage ich, ja, so ist das, Herr. Du stehst doch hinter allem. Ja, wenn das so ist, dann ist das anders. Er hat mich ganz schnell gefangen. Ich gehe davor an die Ausgabe Als die da war, da trumpft er auf. Jetzt aber nicht feige sein da drin, du. Du glaubst an den Pfaffenschwindel vom lieben Gott. Sag's uns jetzt allen, damit's alle wissen. Da bin ich vor von Feigheit gar keine Rede. Im Gegenteil, es ist mir gerade angenehm, dass ihr jetzt alle da seid. An einen Pfaffenschwindel glaube ich nicht, aber an einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dass dieser Gott einmal auf dem Gerichtsthron sitzen wird und alle Menschen, die je einmal gelebt haben hier auf dieser Erde, die müssen vor ihm erscheinen und die Bücher werden aufgetan, Gerichtsakten werden aufgetan und da wird jeder zur Rechenschaft gezogen und da wird gar nichts verborgen sein. Wir werden vor ihm sein wie ein aufgeschlagenes Buch. Und die Bibel sagt uns, die Erde floh vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt. Und ich will es jedem auch von euch sagen, auch ihr müsst einmal vor Gott stehen. Da war es stiller als in einer Kirche. Die waren aufmerksamer als meine frommen Zuhörer. Da war eine Spannung, wisst ihr warum? Weil die Kraft Gottes da gewesen war. Schön war es noch, was ich nachher erleben durfte. Da kamen so viele Leute, da hatte jeder etwas abzugeben oder etwas zu holen. Der eine sagte, du, also ich gehöre einer Kirche an, aber so etwas habe ich noch nie gehört. Also ich war sehr betroffen, ich bin zutiefst erschüttert. Ein anderer sagt, ich gehöre einer Freikirche an, aber ich habe keine Kraft. Bitte bet für mich, dass ich auch den Herrn Jesus so bekennen kann. Wie sind wir Christen doch geworden? So kraftlos, so lieblos, so freudenlos, so gebetslos. Sagt mir doch, Geschwister, brauchen wir nicht den Heiligen Geist? Brauchen wir nicht die Früchte des Heiligen Geistes? Brauchen wir nicht die guten und vollkommenen Gaben unseres Gottes? Brauchen wir nicht die Kraft des Heiligen Geistes? Ein anderer wieder, der sagt, ach, ich habe mein Leben belastet, da ist Schuld und Sünde. Ich habe mich so gefreut, was Gott da getan hat in den letzten Tagen, in der Firma, wo ich tätig war. Natürlich hat der Teufel da auch noch einmal ein Schwänzchen da dran gemacht. Ein Tag später zitiert mich doch der Betriebsleiter, ich soll mal vorbeikommen. Ich ahnte schon das, jetzt auch was zu hören krieg. Aber ich hatte solch eine Freude über das, was der getan hat, sagte Herr Wegner, was war denn da gestern? Da hört man ja so manches. Ich habe halt ein bisschen gezuckt und ein bisschen verschämt gelächelt und mich gefreut innerlich. Jetzt musste der sich doch auch noch da mit Jesus auseinandersetzen. Das hat natürlich da gar nicht in sein Produktionsprogramm gepasst, aber das macht ja nichts. Wir sind doch keine Kirche. Nein, sage ich, nein, nein, wir sind keine Kirche. Aber das ergab sich so, da habe ich es ihm auch noch einmal erklärt. Und ich sage, es ist doch nicht schlimm, wenn ich die Leute auf guten Sitten hinweise und in die Verantwortung. Ja, das nicht, aber eine Kirche sind wir auch nicht. Ja, das ist die Kraft unseres Gottes. Mehrfach habe ich das schon erleben dürfen. Und immer wenn ich schwach, elend war, wenn ich meinte, das kann ich nicht, unmöglich für mich, gerade da hat Gott Gnade gegeben und da hat er geholfen. Aber einige Dinge lass mich doch noch kurz erwähnen. Früchte erstens, zweitens, Gaben drittens, Kraft viertens. Die der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Was tut Gott mit seinen Kindern? Durch den Heiligen Geist leiten. Noch einmal, er wird euch in alle Wahrheit hineinleiten. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Es ist der Heilige Geist, der mir die Führung Gottes erklärt. Muss nichts extra Besonderes sein. Aber diese unscheinbaren kleinen Führungen meines Gottes sind so wertvoll. Lasst mich das Fünfte nennen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das musste ich jetzt wieder mal in Rumänien lernen. Da hatte ich von einer Versammlung gehört, die kamen zusammen, ohne die Genehmigung gehabt zu haben. Die hatten also keine Autorisierung gehabt, so nannten sie das. Die Liebe Christi war so groß bei diesen Leuten. Einmal hätten sie zusammenkommen dürfen in der Woche, aber das hat ihnen nicht gereicht. In der Bibel steht, sie waren täglich beieinander. Die Liebe Christi trinkt uns also. Und da waren sie beieinander, sind die 1000 Leute, und das noch in einer Privatwohnung. Du liebe Zeit. Und da ging ich dahin und konnte gar nicht rein, weil außen noch nicht einmal Platz war. Also so wie damals in Kapernaum beim Herrn Jesus. Aber der Bruder hatte gehört, da sei ein Evangelist aus dem Westen. Kommt raus und holt mich. Du wirst zu uns reden heute Abend, sag ich, bitte nein. Ich weiß, dass ihr schon Verhöre gehabt habt und dass ihr ein klein wenig unter Beobachtung steht. Wenn ich als Ausländer jetzt bei euch rede, mache ich euch Probleme. Ich kann so ganz still teilnehmen. Ach, hat der Bruder gesagt, und das werde ich nicht vergessen. Weißt du, Bruder, wo der Geist des Herrn ist? Da ist Freiheit. Und wenn du die Freiheit des Heiligen Geistes hast, dann kommst du rein zu uns und redest. So einfach hatten die das ausgelegt. Wenn du aber Angst hast, Bruder, dann bleib draus. Ja, was sollte ich jetzt haben? Freiheit im Geist oder Angst? Ich hatte nur die beide Wahl. Meine Mutter war noch mit dabei. Das war eine sehr gesegnete Versammlung. Gott hat Großes getan. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist das Fünfte. Das Sechste. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der, nun übersetzt man Besonnenheit, aber das andere ist besser. Aber man hat das heute nicht mehr gern. Zucht. Ah, der Heilige Geist, der will uns in Zucht nehmen. Die Zunge will er in Zucht nehmen, was wird da nicht alles geredet. Den Gaumen will er in Zucht nehmen. Bloß in Deutschland, da sind die Gedanken ja zollfrei. Nicht bei einem Gotteskinde. Da steht in Hebräer 4 geschrieben, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt hindurch, bis dass es scheidet, Mark und Bein, Seele und Geist und ist ein Richter der Sinnen und Gedanken. Wie bin ich so dankbar und froh, dass der Heilige Geist auch die Gedanken richtet und in Zucht nimmt. Jetzt noch das Siebente, das ich nennen möchte. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn mit dem Rosenkranz anbeten. Nein, die ihn anbeten, die müssen ihn laut anbeten. Nein, die ihn anbeten, die müssen ihn gemeinsam laut anbeten. Nein, oder die müssen ihn leise anbeten. Nein. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit. Es muss also übereinstimmen. Mit dem Wort Gottes muss es übereinstimmen und der Heilige Geist muss das leiten. Das ist die richtige Anbetung. Jetzt noch eine ganz kleine Illustration. Also 2-3 Minuten müsst ihr mir noch schenken und geben. Wir hatten Evangelisation, da war ich noch junger Evangelist. Hatte noch nicht die viele Erfahrung, wie ich sie heute hatte. Aber den Heiland habe ich lieb gehabt. Und weil ich es ehrlich gemeint habe, hat er gesegnet. Damals war ich auch noch im Berufsleben. Da ging ich durch die Fabrikshalle und pfiff das schöne Lied, ihr kennt es. Jesus, Heiland meiner Seele, lass an deine Brust mich fliehen. Kommt einer, den wir neu eingestellt hatten, sagt, kennst du das Lied? Da sag ich, sonst würde ich es doch nicht pfeifen. Ja, das ist aber ein frommes Lied. Ja, sag ich, bin gläubig. Sagt er, ich auch. Ja, sag ich, ja. Wo gehörst du? Ich bin neuapostolischer. Aber weißt du, nimmer so mit Überzeugung. Es hat sich herausgestellt, warum er nimmer so ein überzeugter Neuapostolischer war. Der Stammapostel hatte versprochen, nicht zu sterben, bis Jesus wiederkäme. Und dann hat sich auch bei ihm erfüllt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Er war halt doch gestorben, obwohl er das versprochen hatte. Und jetzt war sein Glauben erschüttert. Wir hatten gerade Evangelisation 10 Tage, ich erzähle das daheim. Meine Lieben meinen, ach du, da kannst doch den einladen. Ja, sage ich, der hat eine Frau und 2 Kinder. Hat die nehmen wir alle mit. Ja, so viel Platz haben wir nicht. Du gehst auf den Speicher da oben und du daher und du daher, dann haben wir ein Zimmer frei. Müssen die halt mit 4 Personen in einem Zimmer sein. Ich frag's, ob sie bereit wären zu 4. Für 10 Tage in einem Zimmer. Aber gerne, oh, wir wollen das Wort Gottes hören. Und das war gut, dass ich die Leute eingeladen hatte. Denn als ich sie abgeholt habe, da war mein VW-Käfer, der war gerammelt voll, da ging nichts mehr hinein. Und wo er schon ganz voll war, kommt die liebe Eva und hat noch einen Kanarienvogel mit dem Käfig. Der muss auch mit. Ihr habt ihr den nicht unterbringen können? Nein, niemand will ihn. Das arme Vöglein und die Kinder haben das Vöglein zu lieb. Wir haben das auch noch reingetrickt. Und das war gut, dass das Vöglein kam. Denn so eine Predigt, wie das Vöglein mir gehalten hat, hatte ich noch nie gehört vorher. Schon am nächsten Tag morgens, ich war gerade oben beim Aufstehen, wollte runter. Na, sagt der Heinz, komm mal schnell runter. Sag ich, was ist los? Komm mal schnell runter. Das musst du dir mit anschauen. Sag ich, was gibt's denn? Da geht er hin, in der Küche war's, da war der Käfig abgestellt. Er macht das Türchen zum Käfig auf, geht an die Spüle, dreht den Wasserhahn auf. Und das Wasser, das rieselt silberglänzend aus dem Hahn heraus. Und das Vöglein hat dorthin geschaut, war fasziniert von dem silberglänzenden, fließenden Wasser. Alles andere hat das Vöglein nicht interessiert. Genau da hat's hingeschaut, wo das Wasser floss. Und dann macht's einen Satz und ist auf dem Rand des Spülbeckens. Und immer schaut's da so hin, das Wasser. Ich meine sogar Sehnsucht da, in dem Äuglein, in den Äuglein dieses Tieres gesehen zu haben. Es macht noch einen Satz, bis 10 Zentimeter. Und dann geht's immer näher, das hat so schön geglitzert und geplätschert hat's. Und dann geht's noch näher hin. Und im nächsten Moment hält's den Schnabel da unter das Wasser und freut sich. Und dann streckt's wieder den Schnabel rein, aber tiefer. Auch der Kopf hat etwas abgekriegt vom Wasser. Es ist immer so schön, wenn man aus dem Käfig heraus ist. Und wenn's der fromme Käfig ist. Und wenn's ein Käfig aus Gold ist. Wenn man frei gemacht wurde durch die Gnade Gottes. Und zum Silberstrom. Ich weiß einen Strom, der seine herrliche Flut gefunden hat. Und dann ist das Vöglein darunter mit dem Hals. Und dann saß darunter. Und dann hat's geplätschert mit den Flügeln. Das hat sich so wohl gefühlt und so gefreut. Das ist das, was Gott geben möchte, damit der Segen Abrahams unter die Heiden käme. Möchtest du dem Heiligen Geist Raum geben? Wünschest du das? Und wenn wir doch arg sind und unsere Kinder, wenn sie uns um Brot bitten, keinen Stein bieten, dann wird Gott auch keinen Stein geben, keine Schlange, wenn wir um den Heiligen Geist bitten. Amen.